Wir nehmen immer so teil an kleinen Challenges bei TikTok. Das sind so Dance-Challenges. Die gehen dann, da gibt es irgendein Lied und das sind immer so 30- bis 45-sekundige Tänzchen. Und da haben wir während der Corona-Zeit angefangen und es kam so gut an, dass wir das immer mal wieder machen. Das ist sehr spontan. Aber da haben wir am Freitag gesagt, oh, wer hat Lust mitzumachen? Da gibt es ein gutes neues Lied, da machen wir jetzt einfach mit. Und dann haben wir in wirklich 10 Minuten, haben wir 5 Leute zusammen gehabt und die haben gesagt, wir machen mit. Und dann haben wir uns eine eigene Choreografie zum ersten Mal ausgedacht. Und dieser kleine TikTok-Videoschnipsel ist innerhalb von 48 Stunden 170.000 Mal
Wow.
angeschaut worden. Dass man 24 Stunden am Tag einen Chatbot hat, der einem auch Fragen beantwortet, die man hat. Also das ist schon etwas, was wir merken. Also die junge Generation ist einfach mit den sozialen Medien und mit der Digitalisierung aufgewachsen und hat da eben einfach auch Ansprüche, dass sie jederzeit ihre Fragen beantwortet bekommt
Ja.
und eben nicht darauf warten muss, bis einer 3 Stunden später einem eine E-Mail schreibt, zum Beispiel, oder vielleicht sogar 24 Stunden später. Also dieser Anspruch ist da. Und das ist wiederum der Kontext, in dem die groß geworden sind. Die sind groß geworden. Ich will etwas, klick drauf und bekomm's.
Ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Generation Z Talk und heute mit Frau Dr. Caroline von Kretschmann vom Europäischen Hof in Heidelberg. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und danke dafür.
Sehr gerne, Herr Behm. Ich freue mich.
Ich habe Sie kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung bei Ihnen im Haus und war total begeistert, als Sie so ein bisschen erzählt haben über Ihren Werdegang, aber auch das Haus an sich, den Europäischen Hof ja, wie Sie umgehen mit Mitarbeitern, wie Sie letztendlich auf die Generation Z zugehen. Und das ist ja unser Thema, vielleicht nochmal für alle, die noch nicht bei Ihnen waren. Vielleicht gibt es ja da ein paar im Europäischen Hof. Es ist ein Fünf-Sterne-Superior. Hotel mitten in Heidelberg. Ich glaube, eines der wenigen Fünf-Sterne-Hotels statt Luxushotels. Ist das richtig?
Ja, eines der wenigen privat geführten 5-Sterne-Stadthotels, genau. Und wir sind mittendrin in Heidelberg, ja,
Ja.
in der dritten und vierten Generation geführt.
Genau, und das seit 1865, das habe ich vorher noch recherchiert. Über 100 Zimmer und Suiten haben sie insgesamt, 160 Mitarbeiter und 28 Auszubildende. Also ein ganz besonderes Hotel und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, ja, wie tickt denn eigentlich eine Generation Z im Hotel und in der Gastronomiebranche? Wie können wir sie besser verstehen, ihr Potenzial entfalten und ja, vielleicht kommen wir auch noch so ein bisschen dazu, natürlich auch auf den Blickwinkel zu schauen, wie sind denn eigentlich so die Kunden aus der jungen Generation? Was unterscheidet die? Aber vielleicht mal ganz von vorne, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sie so ein bisschen besser kennenlernen, ist nochmal ganz spannend. Wie haben Sie eigentlich den Einstieg in die Hotellerie und vor allem eben auch in dieses Haus, ich sage gerade eben in vierter Generation, geführt, geschafft? Wie kamen Sie dazu?
Also auf jeden Fall nicht geplant. Wir führen das Haus, wie gesagt, schon seit jetzt 4 Generationen und wir sind in einem sehr komplexen Markt und mit einem 5-Sterne-Produkt eigentlich am falschen Standort. Und deswegen haben meine Eltern, mein Bruder und mir erstmal nahegelegt, nach dem Abitur was ganz anderes zu machen, was wir auch gemacht haben. Und also ich war davor 15 Jahre Unternehmensberaterin, davon 10 Jahre in der eigenen Unternehmensberatung. Und dann kam das Thema Nachfolge wieder auf. Und da konnte ich mich dann sozusagen nicht entziehen, weil dieses Haus übt einen unglaublichen Sog aus auf die Nachfolger, wie in vielen Familienunternehmen. Und meine Eltern hätten mich ganz freigelassen, aber ich habe mich dann doch entschieden, hier ins Haus einzutreten. Und bin sehr glücklich darüber, weil ich hier tatsächlich auch nochmal meine Berufung wirklich gefunden habe. Ich habe immer geliebt, was ich gemacht habe, muss ich sagen. Aber hier ist es wirklich der Fit, wie es so schön heißt, sehr, sehr besonders und gibt ja den alten Spruch, wenn man Wege geht, die Designing sind, dann wachsen einem Flügel und man kriegt eine besondere Energie und das ist in dem Haus hier gegeben.
Sie sagten jetzt gerade, eigentlich ein Haus am falschen Standort. Warum am falschen Standort?
Weil normalerweise Luxushotels gebaut werden oder betrieben werden in Städten mit über 300.000 Einwohnern. Wir haben hier 160.000 Einwohner in Heidelberg, davon 40.000 Studenten. Große Ketten gehen in Städte mit einem internationalen Flughafen. In Heidelberg gibt es nicht mal einen ICE-Anschluss. Gehen in Städte mit einem Kongresszentrum. Das gab es in Heidelberg bisher nicht, wird gerade gebaut und fertiggestellt. Da freuen wir uns auch drauf. Sie gehen in Städte mit Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, also Gucci, Prada etc., gibt es in Heidelberg auch nicht. Und sie gehen in Städte, in denen Kulturangebote sind. Wir haben das Heidelberger Schloss, weltberühmt. Wir haben das internationale Musikfestival Heidelberger Frühling, Enjoy Jazz. Aber das sind sozusagen Rahmenbedingungen, in denen es nicht ganz einfach ist, so ein Produkt, wie wir es anbieten, erfolgreich zu führen.
Ja, und von den Studenten werden wahrscheinlich seltener welche zu Ihnen kommen, gehe ich mal davon aus.
Ja, wir haben interessanterweise jetzt doch die glückliche Situation, dass viele, viele junge Leute auch hier in den Europäischen Hof kommen und sei es einfach nur mal, um Bierchen zu trinken oder wir haben eine Smokers Lounge und da kommen doch auffallend viele junge Menschen, um hier eine Zigarre zu rauchen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist so.
Ach, da sind wir ja schon fast schon beim Einstieg, was ich eigentlich erst später machen wollte. Und das schieben wir auch nochmal so ein bisschen. Denn mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, also so, Sie führen das Haus zusammen. Ich habe auch Ihre Mutter kennenlernen dürfen, die, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, jeden Tag immer noch um 5 Uhr morgens aufsteht. Und ich habe sie beim Frühstück dann gesehen. Und die erste Frage ist natürlich so zwei verschiedene Generationen. Ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon lange, weiß aus Erfahrungen von vielen Unternehmen, das ist nicht immer ganz so einfach, weil man ja bestimmte Blickwinkel hat, unter Umständen auch komplett anders aufgewachsen ist in einer anderen Generation. Sind Sie da immer gleicher Meinung? Vor allem, wenn es natürlich auch um die Führung junger Mitarbeiter und Azubis geht, oder gehen da schon mal gewisse Vorstellungen auseinander bei Ihnen?
Also das sind ja ganz viele Fragen, die Sie in einer stellen. Also erstmal sind wir ein Haus, was schon seit Generationen sehr divers ist. Und das ist, apropos Gen Z, ja auch etwas, was die junge Generation sehr schätzt. Also wir haben beispielsweise bei uns im Haus alle Generationen abgedeckt. Sie sprechen an, meine Mutter und mein Vater, die beide noch, Gott sei Dank, im Betrieb arbeiten, sind die Traditionalisten mit 85 und 83 und dann haben wir alle Generationen durch über Gen Z, Gen Y, die Babyboomer, alle bis eben die ganz, ganz Jungen. Und das ist ein super Mix. Wir haben alle Kulturen hier im Betrieb. Wir haben 35% Mitarbeitende, die wir Kolleginnen und Kollegen nennen, aus anderen Kulturkreisen. Wir haben alle sexuelle Orientierung hier abgebildet. Wir haben alle Religionen, die hier auch arbeiten und das auch leben können. Also das ist sehr, sehr sage ich mal, offen und auch wir nutzen die unterschiedlichen Perspektiven, die diese Diversität auch bietet. Und das zieht sich eben auch in die Nachfolge. Also Sie sprachen an, sind wir immer einer Meinung? Natürlich nicht. Und das ist auch gut so. Also man muss in Nachfolgen eben auch Konflikte haben, damit man das Unternehmen weiterentwickeln kann. Also Sie können als Nachfolger zwei Riesenfehler machen. Das eine ist, Sie machen alles genau wie Ihre Eltern, dann machen Sie keinen Unterschied für den Betrieb. Vielleicht ist der Familienfrieden gewahrt, aber das Unternehmen kommt nicht voran. Oder Sie machen alles anders und schließen sich nicht an die Erfahrungen und an das Bewährte an. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut geregelt. Wir tragen inhaltliche Konflikte eben auch aus. Und manchmal ist es auch so, dass meine Mutter progressiver ist als ich. Und das heißt nicht, dass ich hier für das Neue stehe und Sie für das Bewährte, sondern einfach, dass wir unterschiedliche Meinungen versuchen, konstruktiv zu lösen und dann eben in eine gute neue Lösung zu bringen. Und das schaffen wir, glaube ich, ganz gut. Und das ist auch wichtig. Also wir haben keine Angst vor Konflikten. Also es gibt ja den alten Spruch auch, gute Führung organisiert sich Widerspruch und gute Führung organisiert auch Konflikte. Also man muss eben auch in der Führung immer wissen, wann muss ich Konflikte versuchen, irgendwie zu bearbeiten und wann muss ich sie manchmal auch ganz bewusst schüren, damit es in eine Entwicklung kommt. Und das bezieht sich auf unterschiedliche Perspektiven unterschiedlicher Altersstufen, aber das bezieht sich natürlich auch auf ganz unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Abteilungsleiter oder LeiterInnen. Und das ist ganz essentiell.
Wenn wir jetzt gerade bei der jungen Generation sind, dann stellt sich ja die Frage, Wie gewinnt man denn als Familienunternehmen in der Hotellerie junge Leute? Also ich meine, wir wissen alle, wie schwierig das ist. Natürlich nicht nur in Ihrer Branche generell, aber vielleicht auch vor allem wegen verschiedenen komplexen Dingen, wegen der Arbeitszeit, wegen vielleicht auch der körperlichen Anstrengung. Was ist so das Geheimrezept, wo Sie vielleicht auch eine Veränderung herbeigeführt haben, wenn wir gerade an die letzte Frage anschließen, im Laufe der Zeit, um junge Leute zu begeistern?
Also Sie sprechen ja das Thema an Fachkräftemangel oder Arbeitermangel, Arbeitskräftemangel. Da ist natürlich die Hotellerie nicht von ausgenommen und Sie haben recht, wir haben natürlich in der Hotellerie Rahmenbedingungen, die es zum Teil noch erschweren. Also unser Betrieb ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden geöffnet und wir müssen natürlich jeden Tag Höchstleistungen bringen und dafür brauchen wir ein motiviertes, engagiertes wir sagen, glücklich, aber zumindest zufriedenes Team. Und wie haben wir das geschafft, dass wir das haben? Uns geht es tatsächlich im Vergleich zu anderen, ich klopfe auf Holz, relativ gesehen besser, weil wir unsere Stellen relativ gut besetzen können. Und unser Hauptpunkt, warum wir das schaffen, ist meiner Ansicht nach, und das spiegeln uns auch die Bewerber, die zu uns kommen, wir kriegen relativ viel Initiativbewerbung, unsere Unternehmenskultur. Die ist sehr kooperativ. Wir sagen, wir haben eine werteorientierte, empathische Unternehmenskultur und eine solche Führungskultur auch. Und das motiviert junge Menschen, zu uns zu kommen. Also was heißt es konkret? Also wir setzen zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die wir, wie gesagt, bewusst Kolleginnen und Kollegen nennen, um deutlich zu machen, dass wir nicht von oben nach unten runter gucken, sondern auf Augenhöhe mit unserem Team kommunizieren. An erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Viele bezeichnen das als revolutionär, gerade in einem Fünf-Sterne-Haus, von dem man ja annimmt, der Kunde ist König oder die Kundin und es gibt kein Nein. Aber für uns stehen die Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle. Und noch weit, weit vor dem Gast und weit, 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 weit vor dem Unternehmen. Wir würden also nie eine Entscheidung treffen, die zulasten unserer Kolleginnen und Kollegen geht. Und wir glauben auch, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann.